Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Also man braucht auf jeden Fall eine hohe Frustrationstoleranz. Die kann man aber lernen. Man lernt auch den Blick fürs Detail. Man kann auch Genauigkeit lernen, genauso wie technisches Verständnis. Manche Leute sind ja einfach naturwissenschaftlich begabt, technisch begabt, und selbst wenn man es nur faszinierend findet, kann man sich das auch sehr gut beibringen. Aber man muss Bock drauf haben. Wenn es einem nicht schon irgendwie in der Wiege liegt, in den Fingern, dass man gerne ruhig arbeitet und detailverliebt arbeitet, dann kann man es sich auch beibringen, wenn man es möchte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Job oder Flop, wie viel Traum ist dein Beruf? Unser heutiger Gast ist in einer Welt zu Hause, in der es funkelt, tickt und manchmal auch ziemlich heiß wird. Denn Steffi Stahl ist Goldschmiedemeisterin, Uhrmachermeisterin und Schmuckdesignerin. Und wenn man auf ihren Weg schaut, merkt man schnell, diese Frau hat das Handwerk nicht nur einfach kennengelernt, sie ist damit aufgewachsen. Schon als Kind hat sie, wie sie selbst einmal erzählt hat, beim Papa in der Werkstatt mit den Werkzeugen gespielt. Und aus diesem früheren Werkbankstart ist inzwischen eine ziemlich beeindruckende Laufbahn geworden. Ausbildung im Familienbetrieb in Coburg, Meisterschule in der Goldstadt Pforzheim, Designstudium in Belgien und obendrauf noch den Uhrmachermeister in Würzburg. Und ja, bei Steffi passt sogar der Name irgendwie ziemlich gut. Denn wo Steffi Stahl draufsteht, steckt eben nicht nur Stahl drin, sondern vor allem auch Goldschmiedekunst, Präzision und ganz viel Gefühl für besondere Stücke. In ihrer Familie gehört Schmuck schließlich schon seit 1895 zur Geschichte und Steffi ist heute die fünfte Generation. Aber nicht nur das. Längst macht Steffi ihr ganz eigenes Ding mit ihrem eigenen Schmucklabel Steffi Stahl Design. Wie aus Familientradition eine eigene Handschrift wird, warum Schmuck eben weit mehr ist als nur ein schönes Accessoire und warum jemand, der Uhren und Schmuck gleichermaßen beherrscht, vermutlich einen ganz besonderen Blick auf bleibende Momente hat, darüber sprechen wir heute hier bei Job oder Flop. Aber zunächst einmal, Steffi, schön, dass du heute hier bist.
Ja, schön, dass ich heute da bin.
Zwar nur digital zugeschaltet, aber kriegen wir auch hin, würde ich sagen, oder?
Ja.
So, und bevor wir gleich aber in Medias Res gehen und so ein bisschen deinen Weg und deine Karriere verfolgen, habe ich mal so 5, 6 schnelle Fragen am Anfang vorbereitet, die ich natürlich auch dir stellen würde. Wollen wir loslegen?
Jawohl.
Also Steffi, bist du Frühaufsteherin oder Nachteule?
Definitiv Nachteule.
Bist du introvertiert oder extrovertiert?
Extrovertiert.
Da kommen wir, glaube ich, dann gleich noch drauf zu sprechen. Was ist denn dein wichtigstes Werkzeug im Job?
Ich glaube, mein liebstes Werkzeug, mit dem ich es absolut liebe zu arbeiten, nicht darauf verzichten möchte, ist das moderne Laserschweißgerät.
Oh, das klingt interessant. Was ist denn ein absolutes No-Go in deinem Job?
Absolut spontan Aufträge mit großem Umfang an Arbeit. Wenn einem einfällt, hey, ich will das Traumschmuckstück mit dem besonderen Stein, aber am besten morgen.
Ich heirate morgen.
Genau.
Was schätzen denn Leute an dir, die dich nicht mögen?
Was Leute an mir schätzen, die mich nicht mögen?
Richtig. Die Frage ist gemein, ich weiß, aber...
Du musst mal aufpassen, dass man die Sinnhaftigkeit nicht selbst verdreht. Was schätzen Leute an mir, die mich nicht mögen? Das sind mal gemeine Fragen gleich zu Beginn. Ich glaube, kann sein, dass ich jetzt die Sinnhaftigkeit verdrehe, aber ich glaube, meine trotzdem direkte, offene Art, ohne Dinge zu verschweigen und groß drum herum zu reden.
Und schon die letzte Frage von den schnellen 6. Welcher Job würde ich dir noch reizen außer deinem eigenen oder deinen eigenen? Bei dir muss man ja im Plural sprechen.
Also ich glaube, es ist trotzdem eine gewisse Ähnlichkeit, aber die Zahnmedizin hätte mich auch sehr interessiert. Aber es sind eigentlich dieselben Werkzeuge, nur dass meine Patienten nicht schreien können, wenn ich ihnen wehtue.
Ja, das ist natürlich richtig gut, richtig gut. Steffi, würdest du sagen, und jetzt ist es schwierig, du hast deinen Traumjob gefunden oder deine Traumjobs? Erklär mal die Genese. Wie ist es denn dazu gekommen? Weil es ist ja jetzt schon eine Menge an verschiedensten Dingen, die du da ja in deinem Portfolio hast.
Das stimmt. Also ich glaube, ich habe einfach einen großen Wissensdurst. Und von klein auf wollte ich Designerin werden. Es war nur noch nicht so festgelegt, von was. Ich wusste nur, ich fand Formen interessant, egal ob es um Fahrzeuge, um Autos ging oder um... wir haben im Laden meiner Eltern auch sowas wie Accessoires von Porsche Design, Sonnenbrillen, Geldbörsen. Also deswegen hatte ich so den vollen Umfang fand ich eigentlich immer sehr interessant. Und als ich dann mit dem Abi fertig war, dachte ich, was mache ich jetzt? Und um Schmuckdesign zu studieren, muss man ein Jahr lang ein Praktikum vorweisen in dem Beruf. Und dann dachte ich mir, oh, ein Jahr ein Praktikum, dann hat man noch nichts in der Hand. Und so habe ich dann meine Goldschmiedeausbildung spontan begonnen. Eigentlich unter dem Vorwand, vielleicht höre ich nach einem Jahr auf, damit ich direkt raus kann in die weite Welt, um Schmuckdesign zu studieren. Und dann habe ich nach einer Woche in Würzburg in der Berufsschule gedacht, nee, ich ziehe das durch, egal. Dann waren es halt statt einem Jahr, also normalerweise dauert so eine Ausbildung echt lange, 3,5 Jahre für den Beruf des Goldschmiedes. Okay. Dann habe ich das durchs Abitur um ein Jahr verkürzt. Das hat meinem Papa ein paar graue Haare mehr beschert, weil dann ist halt nicht viel Zeit für Spielereien. Dann muss man nur die Basissachen, die Techniken einfach ganz schnell durcharbeiten, absolut konzentriert bei der Sache sein. Da bleibt nicht viel Zeit für Kaffee trinken. Und so kam ich dann zu meinem Goldschmied. Und dann habe ich meinen Goldschmiedemeister in Pforzheim in der Goldstadt absolviert. Und dann kam wieder das Thema mit Schmuckdesign studieren hoch und dann habe ich alle Prüfungen für die Aufnahme durchlaufen in Pforzheim, weil eigentlich wollte ich da unbedingt hin. Aber dann hat eine Kollegin aus dem Meisterkurs gesagt, ja, in Belgien, da gibt es voll die coole Hochschule und hey, da musst du hin. Und da dachte ich, ach, weiß nicht, Belgien, Ausland. Damals war ich noch nicht so eine Reisemaus wie heute und dann dachte ich, ach komm, egal, probiere ich. Eigentlich war es ein Studiengang auf Englisch. Dann kam ich dort an. Keiner wusste genau, was ich dort möchte, bis ich dann irgendwann einen zuständigen Prof gefunden habe, der dann wusste, warum ich da bin, weil ich halt so eine Quereinsteigerin für alle war, weil ich gleich im höheren Semester ja reingesprungen bin. Letztendlich kam dann raus, dass ich die einzigste Englischsprachige war und dann wird halt Flämisch gesprochen die meiste Zeit, also durfte ich auch gleich Flämisch lernen, weil Französisch konnte ich schon, aber in dem Teil wurde das leider nicht gesprochen. Und die Hauptaufgaben wurden auf Englisch kommuniziert, aber wir alle kennen das, man tauscht sich untereinander aus und gibt sich Tipps und das war alles auf Flämisch.
Wow.
Ich war nur von Masken umgeben, weil es die Corona-Zeit war. Und es ist gar nicht so leicht, eine Sprache zu lernen, wenn man keine Gestikulation sieht, sondern nur hört.
Ja, unabhängig davon, allein Sprachen zu lernen, ist ja schon nicht einfach.
Genau, aber es ist so ein Mix aus Deutsch, Schweizerdeutsch und irgendwie Holländisch.
Ja, genau. Es klingt immer sehr abstrus.
Genau. Ja, und so war ich dann in Belgien, habe da meinen Bachelor abgeschlossen. Aber parallel schon mein Schmucklabel gegründet gehabt. Das habe ich, denke mal, 2 Wochen bevor ich das Land verlassen hatte für Belgien, habe ich das gegründet, weil da so eine Nachfrage war nach meiner Kollektion. Und so kam ich dann irgendwie auch immer mehr zum Trauringen und Hochzeitsbusiness, weil ganz viele angefragt haben, hey, machst du auch Trauringe selber? Und seitdem mache ich eigentlich hauptsächlich Trauringe, Verlobungsringe und Unikatschmuck. Oder auch Umarbeitungen, wenn man jetzt von der Oma ein altes Schmuckstück hat, aber man denkt sich ja, okay, ganz ist es nicht mein Stil und mein Fall, jetzt liegt es mal in der Schublade, aber eigentlich schade darum. Und dann komme ich zum Einsatz, indem wir dem Ganzen neues Gesicht verleihen und dann kann man es wieder täglich als Begleiter tragen.
Und dann kommen wir gleich noch zu deiner Uhrmachermeister-Geschichte, die kommt gleich noch on top oben drauf, aber ich will noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar 2 Schritte sogar zurückgehen. Das eine ist, dass konnte dir deine Vorprägung aus dem elterlichen Familienbetrieb da schon bei deiner Goldschmiede-Ausbildung helfen? Oder war das einfach so, ja, war nett und ich habe so mal reingeschnuppert als Kind natürlich, nicht mitgearbeitet? Oder war das dann schon so, ja, du hast schon einige Handgriffe schon mitbekommen, du wusstest genau, worum es geht?
Also so ein paar Basishandgriffe wusste ich, aber mein Vater hat immer gesagt, Also ich zeig dir nicht noch mehr, weil wenn du es richtig lernen willst, dann musst du eine richtige Ausbildung unterlaufen, eine Puscherei wird, weil er ist auch Uhrmacher und Goldschmiedemeister. Und er ist ein ganz, ganz pingeliger Goldschmied, was halt für hohe Qualität auch sorgt. Und deswegen hat er gesagt, nö, ich sag dir erst mehr, wenn du eine Ausbildung machst. Egal, ob hier oder woanders, aber erst dann von der Pike auf ist besser, als hier und da mal nur ein bisschen was machen. Aber ich habe natürlich mal was ausgesägt, gefeilt, geschmirgelt. Also da war ich natürlich immer interessiert dabei, aber richtig tief ins Detail bin ich dann erst gegangen, als die Ausbildung begonnen hat.
Und war Papa stolz?
Ja, ich denke schon.
War für dich denn irgendwann, oder vielleicht kommt das ja noch, der Punkt, dass du sagst, du übernimmst den Familienbetrieb dann auch? War das so eine Motivation zu sagen, deswegen machst du auch die Ausbildung?
Das auf jeden Fall, ja. Ich denke mal, in so 5 Jahren wird es auch darauf hinauslaufen. Solange freue ich mich noch einfach, meine Schmuckkollektion auch weit zu verbreiten, weil wenn man dann so einen ganzen Juwelier hat, da hat man dann auch viele andere Aufgaben, wo man sich dann nicht mehr so implizit auf das eigene Label nur konzentrieren kann.
Ja, und das war jetzt ein guter Übergang zum, das war nämlich meine zweite Frage, die ich gerade hatte. Du hast das so nebenbei erwähnt, ja, die Nachfrage war immer mehr. Also du hast während deines Studiums der Goldschmiedemeisterin und bevor du Designschmuck studiert hast, schon ein weiteres Label gegründet. Und da musst du ja auch, weil du sagst, die Nachfrage wird größer, da muss ja erstmal generell eine Nachfrage kommen. Wie sind denn die Leute da auf dich aufmerksam geworden? Wie war denn da der Start beim Start eines Labels, was ja nochmal ein eigener Job ist? So.
Also der Start war definitiv Instagram, würde ich sagen. Und natürlich die Weiterempfehlungen auch. Und Instagram hat halt dafür gesorgt, dass die Reichweite weit über die Stadtgrenzen meiner Heimat Coburg hinausging. Aber selbst in Coburg, wenn man weiterempfohlen wird, dann geht es auch schnell im 200-Kilometer-Umkreis drumherum. Und da kommen die Leute auch echt gerne bis in meine liebe Heimat Coburg gefahren, weil sie mich persönlich treffen möchten.
Na klar, gerade bei so einem persönlichen Schmuckstück wie ein Ehering und Co., ne? Super spannend. Also hast du quasi, ja, ich bin schon bei dem dritten Job, ne? Das war Goldschmiedemeisterin, Designstudium beendet und du hast dein Label aufgemacht. Und dann war dir langweilig und dann dachtest du, okay, mache ich nochmal eine Uhrmachermeisterin oben drauf oder wie kam das dann dazu?
Eigentlich ein bisschen lustiger Zickzack mit dem Uhrmacher, aber ich wollte immer mehr wissen über die Uhrmacherei. Ich wollte irgendwie nicht so außen vor sein, weil im Juwelier verbinden wir alle Seiten. Selbst mein Opa mit fast 90, der ist Uhrmachermeister. Ja, ich glaube, die haben gerade wieder eine 6-Tage-Woche, wo sie sich sehen lassen im Laden. Meine Oma, die ist dann im Verkauf ganz fleißig. Und da wollte ich mehr mitsprechen können. Ich wollte mehr verstehen. Und ich dachte auch, all diese schönen Maschinen, die wir herumstehen haben, die genutzt werden, ich möchte auch verstehen, für was kann man die brauchen und verwenden? Kann ich es auch in den Schmuckbereich übertragen? Da irgendeinen Vorteil daraus ziehen? Da dachte ich so, da war ich 29. Uhrmachermeisterkurs gibt es nur alle 2 Jahre in Würzburg.
Okay.
Ich hätte jetzt 1 Jahr lang Vorbereitungszeit, um da als ohne vollständige Uhrmacherausbildung schön reinzupreschen. Ja, und dann habe ich einfach meine ganzen Freizeitaktivitäten wie Klettern, Schwimmen, Tanzen aufs Minimalste heruntergefahren und habe dann neben meiner normalen Arbeitswoche dann von 18 bis 23 Uhr eigentlich jeden Tag die wichtigen Handgriffe des Uhrmacherhandwerks gelernt. Ich war auch, habe mir dann, wenn ich Urlaub hatte, bin ich bei Freunden gewesen. Zum Beispiel ein ehemaliger Arbeitskollege, der ist mittlerweile in Bulgarien, schön in Varna am Meer. Da war ich dann 10 Tage in einer lustigen bulgarischen, in einem Uhrenatelier. War auch sehr, sehr schick, sehr professionell ausgestattet. Und da konnte ich richtig in Ruhe von früh bis spät üben. Ich habe dann quasi mir immer bei Freunden, egal ob in Regensburg, bei einem Kollegen oder in Fulda, da hatte ich einfach wie ein SWAT-Team um mich rum, die mir die wichtigsten Sachen vom Kern auf beigebracht haben. Eigentlich alles relevant für den Meisterkurs und die ganze,
die Handgriffe, die Basis.
Genau, die Basis haben die mir alle wie ein SWAT-Team beigebracht. Aber da musste ich halt Tag und Nacht daran arbeiten, 1 Jahr lang. Und ich habe es geschafft.
Wie man sieht.
Die anderen Uhrmacher haben sich ganz schön umgesehen, dass da eine Goldschmiedemeisterin an ihnen so vorbeiprescht.
Ja, ich glaube, Ich glaube tatsächlich, aber das ist ja auch, wenn man das überlegt, eine super Kombi, die du da hast, ne? Also Schmuckerfahrung, Goldschmiedeerfahrung, Uhrenerfahrung jetzt, also das ist ja so das Gesamtpaket, wenn ich mich für Schmuck interessiere oder generell irgendwie mit Accessoires was haben möchte, dann melde ich mich oder wende ich mich an dich, so im besten Fall.
Ja.
Das klingt jetzt alles so sehr straight und sehr so, ja, dann habe ich das gemacht und das und das und das. Wie geplant war denn dieser Weg dahin? Ich meine, du hast gerade gesagt, du wolltest eigentlich Design studieren, hast dann gesagt, dann mache ich mal eine Goldschmiedeausbildung. Wie zufällig war das Ganze oder wie geplant ist dann dieser ganze Weg verlaufen? War dir klar, als du mit Goldschmiede angefangen hast, irgendwann wird der Uhrmacher kommen, weil mein Urgroßvater hat das, mein Großvater, mein Vater?
Nee, das kam erst als lustigerweise in Würzburg in der Berufsschule, weil wir da in einem Flur waren, die Goldschmiede, die Uhrmacher. Und das war eine ziemlich lustige Geschichte. Wir waren in einer Cafeteria gesessen, dann schaue ich so nach links, eigentlich alles nur fremde Menschen um mich rum, ein paar hundert Leute, sehe ich einen alten Kollegen aus Coburg, lange nicht gesehen, macht er einfach eine Uhrmacherausbildung. Und so kam dann, haben wir gleich die Brücke geschlagen zwischen Goldschmieden und Uhrmachern, gleich am zweiten oder dritten Tag in der ersten Woche Schule. Und normalerweise sind Uhrmacher und Goldschmiede so auf so einer Hassliebe unterwegs, weil die Uhrmacher sagen, die Goldschmiede, die sind im Bergbau so grob, weil wir nur aufs Zehntel genau arbeiten und die Uhrmacher aufs Hundertstel oder Tausendstel sogar. Und so haben wir da irgendwie die Brücke geschlagen und dachte ich, hey cool, so junge Leute, die sich fürs Uhrmacherhandwerk interessieren, und da haben die mich irgendwie begeistert und mitgerissen und das hat mich nicht so ganz losgelassen. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, gut, dann besser jetzt als nie.
Wurde so ein kleiner Samenkorn wurde gesetzt in dem Moment dann schon.
Genau, ja.
Spannend. Hilft dir denn der Job des Goldschmieds, der Goldschmiedin auch bei der Uhrmachertätigkeit und andersrum?
Also beim Goldschmied hilft es mir schon sehr, vor allem wenn man, umso präziser man arbeitet, umso besser sitzen Steine, umso weniger wackeln die in einer Fassung. Oder ich kann zum Beispiel auch Drehmaschinen jetzt sehr gut verwenden für manche Arbeitsschritte im Goldschmiedehandwerk. Man muss natürlich aufpassen, weil dem Uhrmacher ist es total egal, ob jetzt Messing durch die Gegend fliegt. Das ist bei Gold natürlich eine andere Geschichte. Deswegen versucht man so wenig wie möglich eine Drehbank zu verwenden. Wenn, dann versucht man das so gut wie möglich aufzufangen, das Gold, bevor es überall in der Luft sich verteilt.
Goldenes Haar. Nein, aber also ergänzen sich diese Jobs bei dir? Kommt da irgendwie was zusammen, wo du sagst, das ist auch schon ein Vorteil, dass ich beides kann?
Ist schon ein Vorteil, definitiv. Vor allem, wenn es bei Uhren um Aufarbeitung geht. Wenn so einzelne Elemente sind, dann als Goldschmied weiß man sehr gut, wie man poliert und schleift. Jetzt, wenn hier irgendwelche Uhrmacher zuhören, kann ich sagen, ja, die Goldschmiede, die verrückten alle Kanten. Aber ja, das habe ich trotzdem beachtet.
Kriegst du alles hin. Wie ist es denn generell, weil es ist ja ein klassischer Handwerksberuf, ist es in meiner Welt ist immer noch sehr, sehr männlich geprägt oder ist das mittlerweile so auch von vielen Frauen durchdrungen, diese Jobs?
Auf jeden Fall viele Frauen. Mein Vater hat noch erzählt, als er das damals gelernt hat, waren es fast nur Männer. Mittlerweile sind es im Goldschmiedehandwerk, würde ich sagen, locker 90% Frauen, so wie ich das wahrgenommen habe.
Okay.
Beim Uhrmacher wiederum waren wir im Meisterkurs nur 2 Frauen und der Rest 14 Männer. Also 2 Frauen und 14 Männer in Würzburg. Ja, da waren wir schon der Unterzahl.
Würdest du sagen, jetzt auf Uhrmacher bezogen, ist das ein Vorteil, ein Nachteil oder komplett neutral?
Ich würde sagen, dass Frauen eventuell ein ruhigeres Händchen haben, aber jeder kann sich das auch sehr, sehr gut beibringen.
Na, ich meine auch so in der Außenwirkung. Ist es so, dass man dann gerne auch mal zu einer Uhrmachermeisterin geht oder ist es dann eher immer noch dieses klassische Denken, was ja auch vielleicht viele haben, nee, das muss ein richtiger Handwerker machen. So, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, ne? Aber oder bist du damit noch gar nicht in Berührung gekommen mit diesem Thema?
Also ich persönlich nicht sehr, weil mein Papa eigentlich da nie einen Unterschied gemacht hat. Also wenn wir eine Turmuhr reparieren, dann ist schon öfter passiert, dass er gesagt hat, so, der Rest muss noch hoch. Und dann gucke ich so in den Kofferraum und denke mir, okay, gefühlt 100 Kilo, die ich da jetzt auf einen kleinen, engen Wendeltreppen 20 Meter in die Höhe schleppe.
Danke, Papa.
Gut, dass er immerhin keinen Unterschied macht zwischen Mann und Frau. So kann man auch echt gut anpacken und hat davor wenig Angst. Aber ich denke, wenn ich so meine Kolleginnen oder Kollegen die ich kennengelernt habe. Ich glaube, schon öfter kommt es eher vor, dass eben viele Männer eher Uhren tragen im Vergleich zu Frauen. Deswegen fühlen sich die Männer vielleicht öfter eher wohl, von einem Uhrmachermeister bedient zu werden, weil es schon eher ein bisschen der Männerdomäne ist, Uhren, was ich persönlich nachvollziehen kann, weil ich finde Uhren einfach super schön, interessant und finde es faszinierend. Aber auch wenn man es so beobachtet in den Juwelieren, in den Auslagen gibt es immer mehr Auswahl für Männer an Uhren als bei Frauen. Liegt
Stimmt.
einfach daran, die Frauen wollen eher lieber ein Schmuckstück. Denen reichen 4 Uhren im Leben, während manche Uhrensammler wirklich Hunderte haben können. Und ich denke mal, das richtet es sich da auch anders aus.
Jetzt leben wir ja gerade in, ich sag mal, KI-Zeiten. Künstliche Intelligenz hört man ja überall, sieht man ja überall. Da ist das Handwerk in dem Sinne ja noch so ein bisschen ausgenommen. Natürlich gibt es auch wahrscheinlich gar keine Konkurrenz, aber so dieses ganze, ich drucke mir meine eigenen Sachen zu Hause in meinem 3D-Drucker-Gedöns. Aber wie sehr glaubst du, oder wie aktuell gut ist denn das Handwerk, auch so gerade auch die Goldschmiedekunst und gerade auch das, was du machst mit dem Schmuckdesign und mit der Uhrmacherei? Wie ist denn da aktuell die Marktlage, sag ich mal? Würdest du sagen, es lohnt für junge Leute auch in diesen Bereich reinzugehen?
Oh ja, vor allem im Uhrmacherbereich. Da ist wirklich viel, viel Möglichkeit offen. Es kommt viel zu wenig Nachwuchs nach und deswegen hat man absolut freie Berufswahl eigentlich, wo man arbeiten möchte, wie. Also da hat man wirklich alle Freiheit in der Welt, vor allem im Uhrmacherhandwerk. Das ist wirklich auf Platz 1. Da fehlt der Nachwuchs so sehr, was einfach einem dann den Luxus ermöglicht, auch wirklich schnell ein Treppchen hochzusteigen, sehr gutes Geld zu verdienen und sich das auszusuchen, wo man arbeitet.
Was für Skills braucht man in deiner Meinung nach, um so ein Uhrmacherhandwerk dann auch gut absolvieren zu können? Also ich glaube, mit meinen grobmotorigen Affenhänden wird das nichts. Da muss man dann schon so ein bisschen, braucht man Perfektionsimpuls, dass man sagt, das muss alles perfekt sein.
Also man braucht auf jeden Fall eine hohe Frustrationstoleranz. Die kann man aber lernen. Man lernt auch den Blick fürs Detail. Man kann auch Genauigkeit lernen, genauso wie technisches Verständnis. Manche Leute sind ja einfach naturwissenschaftlich begabt, technisch begabt. Und selbst wenn man es nur faszinierend findet, kann man sich das auch sehr gut beibringen. Aber man muss Bock drauf haben. Wenn es einem nicht schon irgendwie in der Wiege liegt, in den Fingern, dass man gerne ruhig arbeitet und detailverliebt arbeitet, dann kann man es sich auch beibringen, wenn man es möchte.
Jetzt hast du ein gutes Stichwort gegeben. Nimm uns mal mit in so einen Arbeitstag. Und ich muss gerade überlegen, in welchen Arbeitstag von deinen drei, vier, fünf Jobs, die du da hast, nimmst du uns mal mit. Aber so, du stehst morgens auf, hast deine ersten 4 Liter Kaffee wahrscheinlich irgendwie runtergeschüttet und dann geht's los. Nein, Spaß. Aber wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag als Uhrmachermeisterin denn aus bei dir?
Erstmal wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch, man wacht auf, man muss erstmal, ich bearbeite erstmal E-Mails. Das mache
Mails
ich
checken.
im Schlafanzug früh um.
Mit dem Handy im Bett.
Leider ja, gucke ich und denke, okay, das arbeite ich ab, dann gucke ich das an, dann schaue ich die Anfragen an. Ja, die Berufe vermischen sich, aber erstmal schaut man die Anfragen an. Man behält natürlich immer die Uhrzeit im Blick, wenn Kundentermine sind, ja, dann geht es halt irgendwann in die Werkstatt. Im Moment mit meinem Schmucklabel bin ich natürlich mehr schmucklastig unterwegs, aber im Ablauf eines Uhrmachers muss man natürlich auf jeden Fall dann in die Werkstatt gehen, schauen, wie laufen die Uhren. Da gibt es dann.
Wahrscheinlich muss man auch pünktlich dann da sein. Man ist ja Uhrmachermeisterin, ne?
Genau, ja.
Oh, der war schlecht.
Das Wichtigste mit vorne, ja. Ja, man schaut dann, wie laufen die Großuhren, muss man sie wieder aufziehen, wie ist der Ablauf. Man hat ja wie so Patienten, die dann einfach beobachtet werden, auch über mehrere Tage hinweg. Wie genau laufen die nach einer Reparatur? Passt alles soweit? Fällt irgendwo noch ein weiteres Problem an? Sonst muss man die Uhr wieder zerlegen oder man muss schauen, wo könnte es ein anderes Fehlerchen sich eingeschlichen haben oder wo ist noch eins? Und deswegen geht es auch vor allem beim Uhrmacherhandwerk nicht von heute auf morgen. Man muss Uhren immer danach noch beobachten. Wenn dann Kunden sagen, ist mir egal, ich will es trotzdem mitnehmen. Ja, dann weiß man nicht, was setzt der Kunde an äußeren Einwirkungen der Uhr aus. So kann man es einfach nicht nachvollziehen und beobachten. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich drauf verlässt, wenn der Uhrmacher sagt, bitte noch eine Woche da lassen zum Beobachten, dass man das auch wohlwollend zulässt, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist.
Und dann bist du quasi aufgestanden, Mails gecheckt und so. Und wie sieht so ein Tag in so einer Werkstatt bei dir aus? Hast du dann, weil bei dir kommt ja alles zusammen, wie du gesagt hast, ne? Die Uhrmacherei und die Goldschmiedekunst und die Design, Schmuckdesign-Geschichte. Ich stelle mir das im Kopf gerade super kompliziert vor, da nicht immer so abzuschweifen. Ah, ich muss doch das machen und ich muss ja noch hier und ich muss ja noch, dass man sich so eine Struktur irgendwie zusammenhält.
Also im Moment ist es so, dass ich den Uhrmacherbereich erstmal abgegeben habe. Das machen meine Eltern im Juwelier. Dass ich mich im Moment nur auf den Schmuckbereich konzentriere. Wenn ich mich jetzt so auf meinen Schmucklabel-Alltag konzentriere, dann eben Anfragen, E-Mails beantworten, dann arbeite ich an den ganzen Anfertigungen, schaue natürlich, wann kommen Kundentermine rein. Bei mir ist im Moment so, dass alle auf Termin kommen. Somit kann man das ziemlich gut überblicken. Aber so im Alltag eines Juwelieres beginnt so, man geht in den Laden, schließt die Tür auf, Vitrinen müssen sauber sein, die Theken müssen sauber sein, die Uhren werden geprüft vom Vortag, es werden Batterien gewechselt, dass die dann fertig sind fürs Abholen. Und dann das Telefon klingelt, es kommen E-Mails rein. Also so im Alltag eines Juweliers ist so ein Trubel und da hat jeder sein Plätzchen. Da sind wir auch ein ganz großes Team. Also das macht mein Papa auch nicht allein mit den Großeltern.
Und wie stelle ich mir so einen kreativen Prozess bei dir vor? Weil wenn du schon sagst, da ist immer Trubel, da ist immer was los, ich muss so ganz viele Kleinigkeiten machen, damit das überhaupt das Ganze, ja, die ganzen Räder ineinander laufen. Wie schaffst du es, kreativ zu werden? Oder kommen dir dann so Eingebungen, wenn du sagst, du hast so individuelle Anfragen? Oder kommt das immer nur von den Kunden, dass die sagen, ich hätte das gern so und so? Aber du hast ja auch als Schmuckdesignerin einen gewissen eigenen Anspruch und ein gewisses Stilistik und Design, die du ja nach draußen transportierst. Wie machst du das? Wie kommen dir neue Ideen?
Also Ideen für meine eigenen Schmuckkollektionen kommen mir auf Reisen oder wenn ich in der Natur unterwegs bin oder selbst wenn ich beim Sport gerade total leide und da leide ich auch sehr gern dann und der Kopf wird da total frei, dann hat man irgendwie ganz klare Gedanken oder mein Hauptteil, glaube ich, ist vor allem, wenn ich einfach mit Material arbeite und spiele. Also im Designstudium muss man vorher eine Riesengeschichte sich ausdenken und dann daran arbeiten und ich war mehr Team. Ich mache einfach und lasse mich mal beeinflussen von allem, was mir gerade so durch den Kopf geht und lasse meine Hände arbeiten und dann entstehen meine Stücke auf die Art und Weise. Das heißt, im Designstudium musste ich das Pferd immer von hinten aufsatteln. Ich hab dann was gemacht und habe dann die ganze Inspirationsgeschichte da drum herum gesponnen. Dann waren die Profs zufrieden, ich war zufrieden, wir alle hatten unser richtiges Ergebnis.
Aber eigentlich war es andersrum.
Eigentlich hätte es andersrum sein müssen, dass man erst ewig an Geschichten arbeitet und dann loslegt. Aber ich arbeite einfach gerne mit meinen Materialien. Wahrscheinlich auch durch die Vorgeschichte, dass ich das Goldschmiedehandwerk schon inne hatte. Das hatten meine Kollegen alle nicht. Die konnten gar nicht die Techniken anwenden, um alles herzustellen, was sie wollten. Die wussten gar nicht, was ist überhaupt möglich, was ist nicht möglich. Und deswegen bin ich Team. Ich arbeite mit Material und lass mich davon leiten.
Also von dem Material, von dem Stück als Inspiration und nicht von der kopfausgedachten Geschichte sozusagen. Warum glaubst du denn, sagen viele, dass das, was du tust, absolute Traumjobs sind? Was ist so dieses Bild nach außen?
Ich denke, viele denken, überall sind glitzernde Steine, überall schönes Gold, was glänzt. Die meiste Zeit glänzt es gar nicht. Eigentlich glänzt es nur zum Schluss. Das ist auch für uns immer der schönste Moment, aber die meiste Zeit sieht es schmutzig aus, es ist matt, es ist alles andere als glänzendes Gold auf jeden Fall. Die Finger sind schwarz vom Polieren und eigentlich ist der Job ziemlich schmutzig, wenn man es so nimmt.
Ein richtiges Handwerk halt, ne?
Genau, schöne Finger werde ich, glaube ich, nie haben. Ich bin froh, wenn sie einigermaßen sauber sind am Abend.
Was gehörte noch so, das ist ja so ein Punkt schon gewesen, ne? Aber was gehörte noch so zum Job dazu, was vielleicht niemand von außen so sieht? Also du sagst gerade das Polieren an den Fingern, auch wahrscheinlich auch dann die Haptik von deinen Fingerspitzen, die fühlen sich wahrscheinlich dann auch anders an als vor dem Job irgendwie. Aber was gehörte noch dazu? Du meintest gerade, es ist natürlich oft schmutzig in der Werkstatt, oftmals wahrscheinlich auch alleine arbeiten, so ganz für sich, gar nicht so mit vielen Leuten. Das muss ja auch erstmal was für einen sein? Das muss man ja auch vorher wissen.
Ja, es kommt drauf an. Also ich war Filialleiterin in Freiburg, da hatte ich ein ganz schönes Team um mich rum. Eine junge Dame aus dem Allgäu oder ein junger Mann, der in der Nähe meiner Heimat gelernt hat und kam wieder nach Freiburg zurück. Und da waren wir schon ein tolles, junges Team. Da ist man überhaupt nicht alleine da.
Mhm, okay.
Das kommt wirklich individuell drauf an. Wenn man Lust hat, alleine zu sein, kann man ganz allein daheim seinen Schmuck anfertigen und sein Business aufziehen. Wenn man Bock hat, dann kann man auch mit einem größeren Team arbeiten. Und das ist auch mein Ziel, ein junges, motiviertes, cooles Team auf kurz oder lang zu haben. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber in dem Moment, wo man wirklich konzentriert arbeitet, dann ist man schon eher für sich.
In so einem Tunnel dann auch vermutlich drin.
Genau.
Jetzt hast du ja sozusagen die Expertise von deiner Familie, von deinem Vater, Urgroßvater, Großvater. Aber hast du vielleicht auch in den letzten Jahren schon irgendwie gemerkt, dass sich dein Job verändert hat? Oder hat er sich im Laufe der Zeit irgendwie schon verändert?
Definitiv halt in dem Wirken, wie man sich bekannt macht. Früher hat halt ein Lädchen gereicht, sind die Leute einfach vorbeigelaufen. Und heutzutage ist es so wichtig, digital breit aufgestellt zu sein, weil man einen so viel größeren Umkreis damit erreichen kann und Menschen berühren kann, auch in einer gewissen Art und Weise. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dass man nicht die Augen verschließt vor modernen Erweiterungen, weil der Beruf, der ist ja ein paar tausend Jahre alt. Und die Basis der Technik hat sich nicht verändert, aber sie hat sich erweitert.
Okay. Auch durch neue technische Möglichkeiten natürlich dann auch, die man dann hat, ne? Nutzt du sowas wie 3D-Drucker oder so bei dir eigentlich?
Ich warte darauf, dass ich mir einen zulege. Es kommt im Mitte Juli ein ganz schönes Modell raus. Aber Kollegen haben einen 3D-Drucker und die sind da sehr begeistert. Und die drucken mir das dann immer aus, wenn ich was brauche, weil ich das schon faszinierend finde. Es gibt gewisse organische Formen, die kann man so nicht herstellen. Entweder man schnitzt es aus Wachs und gießt es oder es wird mit 3D generiert und dann in 3D ausgedruckt. Da versucht man einfach immer den besten Weg für den Kunden zu finden, dass nicht unnötig Zeit verschwendet wird, weil Zeit kostet ja Geld und man möchte die beste Qualität mit der besten Zeit rausholen.
Wie ist das, wenn ich jetzt als Kunde zu dir hinkomme, jetzt im Bereich Goldschmiedekunst beispielsweise, und ich sage, ich brauche jetzt einen Ring, baust du dann vorher irgendwie ein Modell, was ich dann über den Finger gezogen bekomme, oder ist es dann direkt aus dem Endprodukt, aus dem Stoff, aus dem Gold oder wie auch immer? Oder wie ist da so der Ablauf? Also kriege ich da irgendwie erst so ein 3D-Modell, was dann nachher, also wie beim Tätowieren, keine Ahnung, wird es ja auch erst aufgemalt und danach wird tätowiert.
Also zusammen erörtern wir erstmal, wie breit, wie hoch, welche Form soll so ein Ring haben, welche Ringgröße brauchen wir. Dann gibt es eine Skizze dazu. Ich habe auch Ringmodelle, wo man sagt, hey, da möchte ich die Farbe von dem anderen, die Form. Von dem da hinten hätte ich gerne den blauen Stein, aber in einer ovalen Form und nicht rund. Und dann wird es so quasi konfiguriert. Ich mache mir dann die ganzen Notizen. Dann, wenn ich weiß, was der Kunde möchte, dann kann ich auch den Preis kalkulieren. Dann sagt er, ja, passt. Oder hey, vom Budget her habe ich mir was anderes vorgestellt. Dann kann ich sagen, ja, dann könnten wir auch statt einem natürlichen Diamanten auf Labordiamanten ausweichen. Das ist genauso hart. Das eine ist im Labor hergestellt, das andere ist in der Natur gefunden. Mhm. Und so kann man dann für den Kunden das 1:1 zuschneiden, wie er möchte.
Ich glaube, mit das Komplizierteste stelle ich mir in deinem Job vor, wenn du so Kunden hast, wie ich einer wäre, der das gar nicht artikulieren kann, was er will. Der weiß im Kopf so, ja, so, das soll so aussehen, aber ich kann dir gar nicht sagen, was genau das ist. Gibt es da auch viele, die reinkommen und also bei denen du das quasi wie so ein bisschen Detektivarbeit rausfinden musst, was wollen die überhaupt?
Ja, schon. Also es ist aber überhaupt kein Problem. Mir macht es total Spaß, so gezielte Fragen zu stellen und Sachen herauszufinden oder dann fragt man auch nach Hobbys, dass man auch weiß, was muss so ein Schmuckstück eigentlich aushalten bei der Person, weil ein Hobbygärtner, der braucht wirklich ein ganz dickes Schmuckstück, wenn er es nicht dafür ablegen möchte, wie jemand, der jetzt nur tagsüber im Büro arbeitet, Abend vielleicht Wellness macht, auf jeden Fall weit entfernt von handwerklichen Tätigkeiten, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Es wird so individuell zugeschnitten und mit gezielten Fragen habe ich dann ein ganz gutes Gespür dafür, was die Person möchte und sich vorstellt. Selbst wenn es ein Verlobungsring ist für die Freundin, dann frage ich auch, was macht ihr so? Hast du mal ein Bild von ihr? Dann kann man sich schon mal vorstellen, hey, was könnte ihr gefallen? Eher sportlicher, eher verspielter, eher wuchtig, eher zart. Wenn da jemand kommt, der gar keine Ahnung hat, ist eigentlich überhaupt kein Problem. Da bin ich ein guter Detektiv.
Wie sehr
Detektiv
gut.
Stahl.
Detektiv Stahl ist auch gut. An alle Hörer und Hörerinnen da draußen, mein Tipp wäre, fragt eure Frau noch einfach, wenn ihr ihren Ring kaufen wollt, was denen gefällt. Also das war nämlich mein Ding, weil ich hätte nichts erklären können. Ich habe einfach, glaube ich, aber das hat meine Frau von alleine gemacht, mich immer wieder darauf hingewiesen, das könnte mir gefallen und das könnte mir gefallen und dass ich so ein bisschen zumindest in die Richtung schon mal ging. Ansonsten an Detektiv Stahl wenden, die finden dann auch noch die letzten Millimeter raus, die richtig sind. Du, Steffi, ich bin ja Fan von Anekdoten und Geschichten. Hast du vielleicht irgendwie eine Geschichte, was Kurioses, was besonders positiv oder negativ war, aber was dich so gecatcht hat, was so ein bisschen hängen geblieben ist im Laufe deiner Karriere? Einen ganz besonderen Moment von einem Schmuckstück oder so?
Also es gibt viele, viele verschiedene Geschichten. Traurig wie schön, weil die Leute verarbeiten natürlich viele Emotionen, sei es Trauerverarbeitung oder schöne Erlebnisse für immer festhalten. Aber wenn wir jetzt mal zum Hochzeitsthema zurückkehren, da war ein Pärchen, die haben gesagt, wir heiraten in wenigen Tagen. Und das war noch zur Zeit bei meinen Eltern im Juwelier vor einigen Jahren. Und dann haben wir denen einfach Dummy-Modelle gegeben für den Tag der Hochzeit, dass sie quasi nicht mit ihren eigenen Ring heiraten, weil die anderen waren noch nicht fertig. Und am Tag der Hochzeit wurden die fertig und dann haben wir die angerufen. Dann sind die zwei zwischen Standesamt und Kaffee trinken in voller Montur in den Laden mit Hochzeitskleid reinmarschiert.
Oh, wow.
Super besondere Momente. Die haben einfach so viel Spaß gehabt, weil sie gesagt haben, cool, jetzt haben wir unsere Ringe doch noch am Tag unserer Hochzeit.
Oh, richtig schön.
Erste Mal, dass jemand mit Hochzeitskleid die Trauringe abgeholt hat.
Das war wahrscheinlich der aufregendste Anruf, den sie an dem Tag bekommen haben.
Ja.
Richtig cool. Wenn du jetzt noch mal so ein bisschen zurückgehst, so ein paar Jahre oder Jahrzehnte, was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten, bevor es in den Beruf geht?
Da würde ich ihr raten, einfach mit der Zeit kommt alles. Obwohl, ich würde sagen, nicht so schnell die Geduld verlieren. Beim zweiten Mal geht es schon gleich viel schneller und besser, weil es kann einen ziemlich aufregen, wenn es beim ersten Mal nicht so schnell läuft wie bei einem Meister, der neben einem sitzt, wenn man da die ersten Tage am Tisch sitzt.
Es ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen, sagt man ja.
Genau,
auch,
ja.
Ne? Ich weiß, da reden wir in Deutschland nicht gerne drüber, aber es gibt ja auch eine gewisse Art von Fehlerkultur. Also wenn man sich in andere Länder anschaut, da musst du einmal gefailt haben, um dann auch wirklich der erfolgreiche Mensch geworden zu sein. In Deutschland redet man ja nicht gerne über Fehler oder Fehlleistungen. Aber gab es in deinem Weg, der so sehr steil nach oben klingt, also es klingt immer so, als wenn es irgendwie Punkt A war und dann ist es einfach steil nach oben gegangen, aber gab es da auch so Fehler, die dir aber im Nachgang geholfen haben in deiner Entwicklung?
Ich glaube, es sind viele, viele kleine Fehler wahrscheinlich, wie bei einigen Menschen. Schon allein im Fertigungsprozess denkt man, ach, ich nehme hier eine Abkürzung. Und dann geht es aber leider nicht so. Und dann fängt man hier fünfmal von vorne an, weil man sagt, ah, okay, den Weg gibt es nicht, den Weg gibt es nicht. Aber so lernt man halt viel besser auch das Handwerk kennen, wenn man die Grenzen austestet und kennenlernt. Und ich glaube, das spreche ich für alle, dass es jedem so ging. Aber so lernt man einfach dazu mit der Zeit.
Aber es gab jetzt keinen konkreten, oh, kapitalen Bock, den du mal gehauen hast, wo du sagst, dass es mir danach nie wieder passiert. Den man sagen darf.
Okay, mir ist einmal was Lustiges passiert. Da habe ich beim Gravurlaser, damit kann man auch super schön Sachen schneiden, Metall schneiden. Und dann habe ich einen ganz schönen Diamanten hingelegt, weil ich dachte, irgendwie passt die Proportion nicht von den eingegebenen Messwerten im Programm. Und da hat sich im Programm immer wieder was verstellt. Und dann habe ich geguckt und geguckt und man kann da mit einem roten Licht das darstellen, was man schneiden möchte. Dann wurde ich kurz abgelenkt, also ich habe mich ablenken lassen kurz, drück auf Start und denke mir, shit. Und habe auf Not ausgedrückt, aber so ein Laser geht so schnell, ja, dann habe ich halt ein schönes, sogar ein schwarzes Kreuz inmitten eines teuren Diamanten reingeschnitten. Also selbst der Steinschleifer hat gefragt, was ich geschafft habe, weil er hat sowas noch nie gesehen. Schaut eigentlich ganz lustig aus. Naja, dann wird es ein Stein fürs Lager, nur noch halb so groß wie vorher, aber ja.
Oh je.
Neuer Stein in der Größe her, das war ein kleiner ärgerlicher Moment. Aber es war schon abends um 8:30, also vielleicht hätte ich einfach nicht die Nachteule spielen dürfen. Aber manchmal haben meine Tage halt, manchmal gehen meine Tage im Moment von früh um 8 bis abends um 11. Deswegen, ja.
Vielleicht dann doch mal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen weitermachen, oder?
Genau, ja.
Wenn du, vielleicht geht das auch gar nicht, aber ein Ranking machen müsstest von deinen Jobs, Uhrmacher, Goldschmiedin, Designerin, wie würdest du das Ranking machen? Was ist 1, 2 und 3?
Ich glaube 1, die Goldschmiedin, aber es geht eigentlich mit einher mit Schmuckdesign. Es ist zu eng, glaube ich, beieinander. Und Platz 2, den Uhrmachermeister. Es kann auch daran liegen, dass ich einfach viel länger im Schmuckbusiness bin als im Uhrmacherbusiness. Aber ich glaube, die normalen Uhrmacher sind eher introvertiert und in sich gekehrt. Und
das bist du gar nicht.
Bin ich gar nicht so.
Wir kommen auch schon langsam zum Ende unseres kleinen Gespräches. Aber so ein, zwei Fragen hätte ich noch. Und zwar die eine Frage natürlich ganz wichtig. Sind das heute noch deine Traumjobs, würdest du die heute nochmal genauso machen?
Mittlerweile würde ich sogar sagen, ja, auf jeden Fall noch mehr als vor ein paar Jahren, weil ich habe richtig mein Plätzchen gefunden dabei. Kann mich immer mehr weiterentwickeln, immer mehr den Dingen nachgehen, die mich interessieren, vor allem jetzt, wo ich das hauptberuflich mache mit meinem Schmucklabel. Und da würde ich sagen, ich bin jetzt genau am richtigen Ort und an richtiger Stelle.
Würdest du denn alles nochmal genauso auch von der Reihenfolge machen oder würdest du direkt sagen, mein Schmuckdesign-Studium, das kommt erstmal sowieso weg, weil ich Goldschmiedin werden will? Oder was würdest du ändern auf dem Weg?
Ich glaube, ich würde Edelsteinfasserin noch gerne dazwischen quetschen, aber das wären nochmal 2 Jahre. Das wäre nochmal ein Beruf, der sich aber sehr gut ergänzen würde.
Das ist ein eigener Ausbildungsberuf, Edelsteinfasserin?
Eigener Ausbildungsberuf. Also wir Goldschmiede können schon basismäßig manche Sachen fassen. Aber wenn du jetzt so ein Meer an Diamanten auf einer großen Fläche siehst, das macht eigentlich, würde ich sagen, zu 95% oder 96% ein ausgebildeter Edelsteinfasser.
Ach was.
Goldschmiede können auch immer mal so Crashkurse machen, aber dann kostet halt mal schnell eine Woche ein paar tausend Euro bei einem Edelsteinfasser im Training. Und es ersetzt natürlich keine jahrelange Übung, indem man von früh bis spät nur Steine fasst.
Das habe ich noch nie gehört, dass es diesen Job gibt. Ich dachte, das wird dann immer, also ich dachte, das ist dann wie so eine, wenn dann eine Fortbildung im Bereich der Goldschmieden, aber dass das eine eigene Ausbildungsberuf ist, hätte ich jetzt, also habe ich noch nie gehört, Edelsteinfasserin.
Ja, früher gab es sogar noch den Beruf der Politeuse, die hat nur poliert, die Person.
Eieiei.
Das gibt es aber jetzt nicht mehr so sehr, weil ich glaube, es wurde sogar abgeschafft, weil einfach zu wenig Leute nur das machen wollten. Aber den Edelsteinfasser, den gibt es wirklich extra noch zum Goldschmied.
Gibt es den noch häufig? Oder ist das auch so ein Beruf, der Nachwuchs benötigt?
Auch eigentlich ein Beruf, der Nachwuchs benötigt. Da kann ich dir gern mal jemanden für einen Podcast empfehlen.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Steffi, gibt es denn noch was du beruflich noch erleben möchtest?
Ich möchte einfach nur, glaube ich, die Erfahrungen erweitern, immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden, was ganz automatisch bei Unikatschmuck kommt. Auf jeden Fall mein eigenes Atelier auch eröffnen. Ich hätte gern wie so ein Event-Space, wo Leute auch Kurse machen können. Das heißt sogar aus Wachsschmuck modellieren. Da bin ich dran gerade.
Sehr, sehr gut. Und das alles in Freiburg.
Freiburg oder vielleicht sogar in meiner Heimat Coburg und
Coburg.
Es ist irgendwie schon schön, die Familie in der Nähe um sich rum zu haben. Und ich glaube, gerade verlagert sich mein Schwerpunkt in die Heimat Coburg. Und ich bin dann einfach alle 4 Wochen mal für eine Woche in Freiburg, habe da meine Kundentermine. Wenn die mich persönlich antreffen möchten, ist bei Trauring immer von Vorteil. Alles andere geht online sehr, sehr gut. Aber so kann ich vielleicht die Brücke schlagen.
Steffi, wir sind jetzt auch schon am Ende, 3/4 Stunde. Ich habe ungefähr vorher gesagt, das kriegen wir hin, haben wir hingekriegt. Ich hoffe, du hattest Spaß bei unserem Gespräch und alle Infos zu Steffi Stahldesign, zu deiner Goldschmiedekunst, zu dir, zu allem, was es gibt, findet ihr in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Job oder Flop. Wie viel Traum ist dein Beruf? Danke, Steffi, dass du da warst.
Gerne. Tschüss.
Ciao.